Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein ganz eigenes langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich darf heute mit der lieben Frau Lau sprechen. Wir sind gerade in dem Zimmer von Frau Lau und die Stimmung ist trotz der Wärme sehr gemütlich. Wir haben uns gerade schon ein paar Blaubeeren geteilt und freuen uns nun auf das gemeinsame Gespräch. Ein riesen Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal an Sie, Frau Lau, dass Sie uns an Ihrer Geschichte teilhaben lassen. Ich kenne Sie ja jetzt auch schon eine ganze Weile und weiß daher, dass Sie ganz viel erlebt haben und wirklich spannende Geschichten erzählen. Daher freue ich mich ganz besonders, dass Sie dabei sind und ja auch selber gesagt haben, dass Sie Ihre Geschichte gerne teilen möchten. Wollen Sie sich vorab erst einmal selber vorstellen, bevor wir beginnen?
Ja, also ich heiße Gertrud Lau. Ich bin geboren am 4.3.1923 in Kleinmutisten, das ist in Ostpreußen, im Kreise Sensburg und Lützen.
Ah, okay. 1923 sind Sie geboren.
Ja.
Das bedeutet, Sie sind heute?
Und ich bin heute 1000.
Nee, das noch nicht.
102 Jahre.
102 Jahre, wow. Das ist ein richtig tolles Alter.
Ja, kann man so sagen, ja.
Ja, möchten Sie vielleicht erstmal damit beginnen, wie Sie aufgewachsen sind, wie das damals war, also wie Ihre Kindheit zum Beispiel aussah?
Also ich bin erstmal 8 Jahre zur Schule gegangen, in unserem Dorf.
In Ihrem Dorf?
In Kleinmutisten.
Mhm.
In einem Dorf. Mein Vater hatte eine Landwirtschaft. Wir wohnten auf dem Lande.
Ja.
Und das war eigentlich schön. Eine schöne Zeit.
Ja.
Aber...
Hatten Sie auch Geschwister?
Ja. Ich hatte noch 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester.
Oh, schön.
Die Brüder sind schon leider alle beide verstorben, auch im Heim. Meine Schwester ist noch am Leben, die lebt am Rhein, im Rheinland. Sie ist 92 Jahre.
Ah, 10 Jahre jünger als Sie.
10 Jahre jünger, ja.
Und Ihre beiden Brüder, waren die älter als Sie oder jünger?
Meine beiden Brüder, der war der Älteste, der lebte 103 Jahre.
103 Jahre?
Ja, im vorigen Jahr.
Da sind Sie und Ihre Geschwister ja alle recht alt geworden.
Ja.
Haben Sie gute Gene in sich?
Ja, die haben wir wohl von meiner Mutter geerbt.
Ja?
Die ist auch 96 Jahre alt geworden.
Oh, 96?
Ja, ja.
Ja, tolles Alter auch.
Auch ein gutes Alter, ja. Und mein Vater ist früher verstorben, so etlichen Jahren schon.
Mhm. Und da kommen Sie wohl nach Ihrer Mutter.
Ja. Und meine Eltern sind ja aus Ostpreußen, mussten wir dann hier alle raus.
Wann war das?
Das war nach dem Krieg.
Wie alt waren Sie da? Wissen Sie das noch?
Ja, das war ein paar Jahre später. Und ich war, als der Krieg noch war, als die Russen zu uns ins Dorf reinkamen, da war es schlimm. Die wüteten ja da überall. Wir suchten immer nach oben und nach jungen Mädchen und jungen Frauen. Hm. Und in meiner Zeit da bin ich ja auch von einem Russen, das hat sich nachher später herausgestellt, dass es ein Wolga-Deutscher war. Der war beauftragt worden, deutsche junge Frauen zu fangen.
Zu fangen?
Und meine Freundin und ich, wir die sahen, dass da ein Wagen kommt mit Russen. Und da sind wir uns schnell gelaufen, haben uns versteckt auf einer Wiese. Aber die haben uns gesehen, dass wir da liefen. Und da haben sie uns gefunden, meine Freundin und mich. Und zu mir hat er dann gesagt, aber wir konnten ihn verstehen. Er sprach gebrochen Deutsch natürlich, aber noch gut, gutes Deutsch.
Okay.
Wir konnten uns mit ihm gut verständigen.
Ja.
Und er nahm mich dann zu mir nach Hause, er kam mit. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, der traf meine Mutter und meine Schwester an. Denn die anderen, mein Vater war beim Volkssturm und die Brüder waren schon weg.
Ja.
Die waren beim Militär damals.
Ja.
Und wie soll ich sagen? Ach so, und meine Freundin, mit der ich zusammen war und die mich uns beiden gefunden hatten, da auf dieser Wiese, in dem Getreideschuppen, die ging mit ihr auch noch auf und hat nicht sie mitgenommen, sondern ihre Schwester.
Aha, okay. Die Schwester ihrer Freundin wurde dann mitgenommen?
Die Schwester von meiner Freundin. Die hat er mitgenommen.
Und
wie das zusammenhängt, weiß ich nicht. Er hat nur zu meiner Mutter gesagt, meine Mutter hat ihren Krach gemacht. Die hat geweint und geschrien, nein, sie bleibt dann mit meiner kleinen Schwester allein hier. Die anderen sind alle weg. Und er sagte dann, aber nur für 3 Tage nimmt er mich mit. Wir müssen da irgendwas machen. In einem Pferdestall die Pferde füttern, so hat er dann gesagt. Und dann sagt er, das war auch so, aber das waren nicht 3 Tage, das war nachher länger. Wir waren da länger auf dem Hof, auf dem einen Hof, da, wo die Pferde da alle waren, aber die haben auch die Pferde gefangen, gesucht. Und Pferde gefahren. Und da auf dem Hof waren die denn untergestellt und wir sollten dahin erstmal die Pferde füttern und die muss trinken.
Also der Mann hat sie mitgenommen und die Freundin, die Schwester ihrer Mutter.
Die Freundin war nicht mit.
Nee, die Schwester, ne?
Die Schwester, aber die habe ich nicht mehr gesehen.
Ach so, die ist woanders mitgenommen worden.
Ich hörte nur, dass sie dabei war.
Okay.
Und dann sind wir dann wieder auf das Gut dahin gekommen, wo die Pferde gefüttert wurden. Und eine Nacht mussten wir alle aufstehen und da ist ein Russe, wieder andere, ein Russe. Mit uns, aber alle mit Gewehr geladen und so weiter. Der ist nicht neben uns gegangen, der ist neben uns gegangen, aber immer mit seinem Gewehr.
Ja.
Und da hatten wir ja auch Angst. Da sind wir auf, Insterburg. Das ist auch ein Ostpreußen, eine Stadt, Insterburg. Wir hingekommen, eine Nacht waren mehrere Mädels, sind wir da hingegangen, nach Innsbruck, und haben uns an einem Bahnhof, mussten wir warten. Und dann kam ein Zug angefahren, ein Güterzug, und da sollten wir rein. Dann sind alle reingestiegen, da waren so viele Mädels und Frauen. Und die weinten alle, denn die jungen Frauen, die waren doch alle weggenommen worden, gefangen worden von den Kindern, die hatten Kinder. Da war keine Rücksicht genommen, die mussten mit. Und da in dem Zug, da wurden wir zu 50 Personen rein, mussten uns reinbesetzen. Und es dauerte aber noch lange, bis der Zug wegfuhr. Das war wohl schon der nächste Tag. Und dann sind wir weggefahren aus Ilsterburg, das ist eine Stadt in Ostpreußen. An der Grenze, mehr an der Grenze liegt es. An der polnischen Grenze. Mhm. Und dann sind wir gefahren und gefahren und gefahren. Und die Fahrt nahm kein Ende. Das waren 2 Wochen und eine halbe. Bis wir da in Russland ankamen. Und dann, da stand eine Holzbarack, konnten wir sehen, dass mehrere Holzbaracken standen. Und in eine Holzbaracke mussten wir dann rein. Und dann wurden wir aufgezählt, so und so viel Mann, mussten da rein. Und da waren wir wochenlang drin. Und mussten aber ab und zu immer zur Arbeit auch. Und zwar mussten wir, haben wir gearbeitet am Bau den ganzen Tag. Und zur Nacht mussten wir wieder nach Hause gehen. Da war ein Stück zu laufen bis zu den Baracken, wo wir wohnten. Mussten wir wieder ein Stück laufen, bis wir da waren. Und da bekamen wir das erste Essen.
Wie viel Zeit war denn da schon vergangen?
Ein ganzer Tag.
Ein ganzer Tag. Und dann haben sie erst etwas zu essen.
Ja, auch zu trinken. Da gab es nichts.
Gab es gar nichts.
Nein. Da gab es nichts. Aber abends, als wir wieder in der Baracke waren, da gab es Kascha-Brei. Eine Schale mit Brei. Also, wie er schmecken sollte, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ohne Salz und ohne Fett und ohne was. Nur einfach an so einem Brei.
Ein Brei, der nach nichts geschmeckt hat.
Und der hat nach nichts geschmeckt, aber wir mussten den essen. Wir waren ja hungrig.
Ja. Ja.
Und mussten unbedingt essen, sonst. Das haben wir aber auch getan. Das war dann schon immer so Essen. Aber auch nicht zu trinken, aber in der Brei war mit Wasser gekocht. Und da war ein bisschen Trinken drin, aber nicht viel. Und das war alles. Nächsten Tag wieder genau dasselbe. Morgens aufstehen, um 6 Uhr aufstehen. Wir wurden gezählt. Mussten wir aufstehen und wieder anziehen und nach draußen hinstellen und dann dahin gehen zum Bau, wo wir arbeiten mussten. Da mussten wir wieder hingehen. Es war ein Stück zu gehen. Und dann ging es dann wieder los. Bekamen wir 2 Eimer, in jeder Hand ein Eimer mit dem Lehm, was oben zum Bau gebraucht wurde.
Ja.
Der Bau war schon Ende im zweiten Stock. Und zum zweiten Stock mussten wir immer hinbringen, Treppen hoch. Aber das waren keine Treppen, das waren nur professorische Bretter.
Okay.
Ja, so einfache Bretter. Und das war schwer zu tragen. Das schnitt uns in die Hand so ein. Das waren so alte Eimer, wo sie da gefunden haben. Das ging den Tag lang so.
Dann, also Sie waren in Kriegsgefangenschaft in Russland?
In Kriegsgefangenschaft in Sibirien.
In Sibirien?
In Sibirien. Ganz weit verschleppt. Am Ende.
Das heißt, Sie wurden quasi aus Ihrem Elternhaus weggenommen. Sie wurden dann dahin gebracht und hat man ihnen gesagt, wo sie hingebracht werden, was mit ihnen passiert?
Nichts gesagt. Da wurde überhaupt nichts gesprochen.
Also sie wussten dann auch gar nicht,
wo wir sind. Und meine Mutter wurde auch nichts gesagt, gar nichts. Meine Schwester erzählte mir dann bis jetzt, als wir wieder mal zusammenkamen, nach Jahren zusammenkamen, dass meine Mutter sehr, sehr geweint war. Die dachten, dass es wieder mit ihr ist, ganz schlecht.
Die wussten ja gar nicht. Was mit ihrer Tochter passiert, das ist ganz schlimm, stelle ich mir das vor.
Ja, sehr, sehr, sehr. Die
litten. Und vor allem auch für sie. Sie wussten ja auch nicht, was passiert.
Wir wussten auch nicht. Wir konnten nicht scheiden. Wir hatten nichts bei uns. Wir wurden so weggenommen und so blieben wir. Und zu scheiden überhaupt nicht. Nur wenn wir mal einen Russen bei uns sahen, der etwas sprechen konnte. Meist waren es die Wolgadeutschen, die vor Jahren auch mal das machen mussten.
Ja.
Die waren denn da irgendwo, wohnten da irgendwo.
Und die haben ihnen geholfen, oder?
Die haben uns dann etwas zugesagt, wo wir sind. Und das mit einem Mal war der Krieg zu Ende. Und wir sollen keine Angst haben, aber gebrochenes Deutsch. Ne? Aber wir konnten uns doch verständigen.
Ja.
Und er uns aber auch etwas. Ne? Er konnte ja mithören. Und konnte auch einiges verstehen. Und das war immer unser Glück. Sonst hätten wir nie was erfahren. Sonst
hätten sie nie erfahren, wo sie überhaupt sind.
Oder? Nein, gar nichts. Wir sahen nur das vor Augen, wo wir hingeführt wurden. Und immer mit Geschütz, weil die hatten immer ein Gewehr bei sich.
Und waren das alles nur Frauen und Mädchen oder auch
Männer? Nein, nur Frauen und Mädchen. Ja, ein ganzer Zug von 1500. Aber als wir ankamen da an Ort und Stelle in Russland, in Sibirien, in den Baracken, da sind schon viele verstorben, auch unterwegs.
Auf dem Weg sind viele verstorben.
Auch unterwegs schon.
Schlimm.
Manche sagen ja, es ist nicht möglich, es ohne Essen, ohne Trinken, so viele Tage hält man nicht durch. Man hält durch. Aber wie?
Ja. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen aus heutiger Sicht.
Und die letzten Tage, man hat uns ja auch nicht gesagt, nur wir trafen mal den Wolgadeutschen. Und der hat uns dann immer zugeflüstert: Seid vorsichtig, sonst sperren sie euch an, wenn sie sehen, was ihr zu mir kommt. Und dann hat er von weitem so gesagt, ne? Aber wir haben uns mit ihnen so verständigen können. Und das war unser Glück. Da hat er gesagt: Wir sollen ruhig sein, es wird hier ein Zug kommen, da können wir einsteigen und es geht nach Haus.
Okay.
Aber so gebrochen gesprochen. Ja. Und geht nach Haus, nach Ostpreußen. Wir wollten erstmal nicht glauben, das kann jetzt ja unmöglich, dass wir wieder nach Hause kommen. Und das war gerade so kaum ein Jahr her, wo wir da waren.
Ein ganzes Jahr lang waren sie da?
Ja. Na, nicht ganzes Jahr, aber so ungefähr, ja. Ja, aber zurück bekamen wir auch dann irgendwann mal ein warmes Essen. Auch im Zug, wo wir stehen blieben.
Ja.
Da gab es ein warmes Essen aus Dosen. aus Dosen. Aber das schmeckte gut. Für uns schmeckte es sehr gut. Mhm. Wir waren noch lange nicht von einer Dose satt. Aber mehrere haben wir auch nicht mehr. Und dann war mal wieder eine.
Und dort in Sibirien bekamen sie immer den Brei zu essen?
Immer nur den Brei, was anderes bekamen wir da.
Ein ganzes Jahr lang haben sie jeden Tag dasselbe.
Ja, ja, ja. Ja. So war's. Und dann kamen wir nach Haus. Aber nicht nach Haus. Denn dann war der Krieg ja schon ein paar Monate zu Ende. Und die haben das Ostpreußenland schon aufgeteilt. Alles bekam der Pole. Polen bekam ja ganz Ostpreußen.
Also sie kamen dann nach Hause, aber ihr Zuhause...
Sie durften nicht mehr nach Hause.
Sie durften nicht mehr nach Hause?
Nein, da haben schon auf unserem Land haben schon andere gearbeitet. Und ob das Ukrainer schon waren oder Polen, es hieß immer Polen sind drauf. Und dann sind wir in Berlin angekommen und eine Ärztin und der Lagerleiter, die haben uns bis dahin begleitet. Und die Ärztin, die hat mehr gesprochen. Aber
hat sie Deutsch gesprochen?
Nein. Hm. Nein, aber muss ich sagen, gutes Deutsch schon für Russen, ne?
Ach, also.
Wir konnten verstehen. Da, als wir in Berlin waren, hat sie da alles gesagt.
Ja.
Ja, aber in Ostpreußen könnt ihr nicht. Ostpreußen ist aufgeteilt. Da sind schon andere drauf. Der Pole ist da drauf. Da könnt ihr nicht mehr fahren, weiterhin nach Westdeutschland.
Das muss ja ein Wahnsinnsgefühl sein, nach einem Jahr Gefangenschaft nach Hause zu kommen und dann ist das Zuhause gar nicht mehr richtig da.
Ich hab mich so gefreut, dass wir nach Hause konnten, weil wir vorher alles nicht gewusst haben. Und dann, ich dachte, du wirst deine Mutter und deine Schwester überraschen, wenn ich nach Hause komme. Die werden sich freuen. Und dann hieß es, als wir in Berlin waren, nein, könnt ihr nicht mehr. Da sind schon die Polen drauf.
Und wie war das für Sie? Was?
Ja, das ist der zweite Schlag.
Der zweite Schlag, ne?
Ja, war das schlimm. Und dann sind wir in Berlin geblieben, aber wir wurden da auch nicht verpflegt und empfangen oder was. Nee, gar nicht. Die lebten ja noch alle. So, war ja noch nichts, der Krieg war wohl zu Ende. Aber es war noch nichts fertig, irgendwas. Es war Krieg.
Ja. War dann auch alles in Trümmern, ne?
Alles durcheinander. Jedenfalls kamen wir nachher nach Schwan. Hier.
Nach Schwan?
Nach Schwan. Und kam in ein Haus, unten wohnte eine Lehrerin. Eine junge Frau und zwei Kinder. Ihr Mann war an der Front und sie wohnte in dem Hause. An der Schule. Ne?
Ja.
Und die habe ich mal gefragt. Mein Vater sagte mal, wenn wir uns verlieren sollten, dann treffen wir uns in Warnemünde bei Gustav Rasch. Gustav Rasch war ein Vetter von mir. Die beiden Mütter waren Geschwister, meine Mutter und die Tante, die bei uns zu der Zeit in Ostpreußen noch war. Das war seine Mutter.
Ah, okay.
Und da sollten wir uns dann mal treffen, wenn wir uns verlieren sollten, so meinte er. Und das ist mir da in Schwan eingefallen bei der jungen Frau. Und da habe ich die gefragt, wie komme ich hier nach Warnemünde? mein Vater hatte das und das gesagt. Und da sagte er, ja, da geht kein Bus und kein Zug und kein, da fährt nichts, gar nichts. Aber da müssen sie schon zu Fuß gehen. Mhm. Und dann haben sie dann gemacht, sie haben mir gesagt, immer der Bahnlinie entlang. Bis ich nach Wallwinde komme, weiter geht's nicht. Geht's nach die Ostsee.
Ja.
Und dann versuchen sie das denn. Und das habe ich dann mal versucht. Ne?
Dann sind sie einfach losgelaufen.
Ja, die anderen Mädels blieben da. Die wollten das nicht. Die sagten, nein, du kommst gar nicht wieder. Und die weinten auch und wollten. Aber ich sage, ich komme wieder. Ich will doch nur fragen, ob meine Eltern am Leben sind. Ich wollte noch wissen, was mit meinen Eltern los ist. Naja, jedenfalls ist es so gekommen, ich bin entlang der Buslinie gelaufen und bin bis Warnemünde angekommen.
Wow. Wie lange sind Sie denn da gelaufen?
Ah, da war ein halber Tag.
Ein halber Tag?
Ja, ja.
Das ist ganz schön weit.
Ja, ja. Aber für mich war das nicht weit. Ich war ganz froh, dass ich eventuell da was höre von meinen Eltern.
Sie hatten dann die Hoffnung, ihre Eltern zu sehen.
Ja, ja.
Das kann ich verstehen.
Ja. Und das habe ich auch gemacht, aber in Warnemünde. Ich wusste nur, dass er was verarscht hat. Und wo er wohnen muss, ich aber nicht. Ne?
Nee.
Und dann bin ich zur Polizei gegangen und habe Tage Nacht gebracht. Und die waren sehr nett. Die haben mich dann da hingebracht, wo der große Verarschung hin wollte.
Ach, die Polizei wusste.
Denn der eine, der bei der Polizei gearbeitet hat, der wohnte in der Straße.
Oh.
Und der kannte ihn.
Ja.
Und der ging mittags zum Mittagessen und er sagte sich, ich nehme sie mit und bringe sie hin. Das hat er gemacht. Und so bin ich dann da hingekommen.
Das war ja ein Glück, dass der in derselben Straße wohnte.
Ja, er wohnte in der gleichen Straße. Mhm. Und kannte ihn auch gut. Ne?
Ja. Mhm.
Und da bin ich geblieben. Ja.
Und waren Ihre Eltern denn dort?
Nein, nein.
Die waren nicht
dort? Die wussten nichts, nein. Da ging noch keine Post, nichts, gar nichts, da ging noch nichts.
Das war ja dann bestimmt wieder so ein Schlag.
Ja.
Wieder mehr enttäuscht.
Ja, aber ich war froh, dass ich so weit kam.
Ja. Ja. Sie haben sich so weit durchgekämpft, bis dahin schon.
Ja, ja. Naja, jedenfalls blieb ich da einfach, wenn die gefielen mir.
Ja.
Dann bin ich gefiel mir sehr schön. Und da blieb ich und da habe ich auch eine Arbeit erstmal bekommen. Und dann bin ich bei Gustav Raschka bei der Familie geblieben. Ja, die hatten drei kleine Kinder. Die hatten genug mit sich zu tun, ne? Aber die haben mich da aufgenommen. Ne? Da konnte ich erstmal bleiben.
Ja.
Und dann, nach 2 Jahren ungefähr, da fand ich eine Freundin. Und die war aus Pommern.
Mhm.
Die war bei ihrer Schwester auch nach Wallenwinde gekommen.
Ja.
Durch ihre Schwester. Ne? Und da haben wir uns beide so bekannt gemacht. Und sind beide immer zusammengelaufen. Das heißt, das lief alles so, wie es laufen sollte. Ne? Mhm. Aber die war da auch so, sie hatte da Bekannte, auch ihre Schwester, die waren da in Warnemünde verheiratet. Der Mann hat da auf der Werft gearbeitet und sie zu Hause. Sie hatte auch noch 2 Kinder. Und wir beide, wir hingen an ihr auch und die hat uns dann immer so erzählt oder was gefunden, was man arbeiten könnte. Ne?
Mhm.
Erstmal haben wir dann beim Fischen mitgeholfen. Aber nur eine kurze Zeit. Und dann mal wieder was anderes.
Haben Sie denn da auch Geld dabei verdient?
Dabei haben wir etwas verdient. Etwas, ja. Und bekamen auch ein bisschen Fisch mit zum Essen.
Ach, schön.
Denn meine Bekannten oder Verwandten, die haben die drei Kinder und nichts zu essen, ne? Da war es noch nichts. Wer kein Geld hatte, der war verloren.
Ja.
Aber wir konnten uns da etwas verdienen und auch Fische mitnehmen nach Hause. Für die, da konnten die eine Mahlzeit mitmachen.
Ja.
Und da waren die schon froh, dass sie die Kinder essen hatten. Ne? Aber man kann sich nicht vorstellen, wie es in Wirklichkeit war. Es war alles kaputt, alles war durcheinander. Die Geschäfte, nur gerade, dass da ein Bäcker da sich fertig gemacht hat, ein Bäcker in Wannemünde. Ich weiß nicht, ein Brötchen kostete 5 Pfennig. Und die schmeckten, die waren so schön durchgebacken. Ganz kleine, nicht auch so, nur ganz kleine. Aber 5 Pfennig, damals 5 Pfennig. Mhm. Und so, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt.
In Wannemünde?
Ja. Mhm. Und sind dann zusammen geblieben. Er kam aus England, aus der englischen Gefangenschaft.
Er war auch in Kriegsgefangenschaft.
Er war immer an der Front, immer an der Front gekämpft. Ja. Aber wir sagten, der Krieg ist zu Ende und jetzt soll auch alles zu Ende sein. Bloß es war schwer, es war nicht keiner vorstellen. Jeder Anfang war so schwer. Du hattest ja kein Geld, ne? Aber es ging so weiter.
Und haben Sie Ihre Eltern dann jemals wieder gesehen?
Ja, ich bin mit dem Mann zusammen gewesen. Und nach 2 Jahren haben wir geheiratet.
Ja.
Und in den 2 Jahren kamen die Eltern meine Eltern zu der Hochzeit nach Wannemünde und meine Brüder. Und an der Hochzeit haben wir uns alle wieder gesehen. Aber es war schlimm.
Und Ihre Hochzeit, das war das erste Mal, dass Sie sich
alle wieder gesehen haben. Ja.
Haben alle geweint. Nee. Ich habe richtig Gänsehaut, wenn Sie das so erzählen.
Ja, jedenfalls ging mein Leben so weiter. Und nachher kamen Kinder, dann bekamen wir eine Wohnung und dann waren wir Bahnwerft war ja dann schon aufgebaut, war am Aufbau. Und da die jungen Leute konnten sich da alle melden. Da wurden die Schiffe, standen 2 große russische Schiffe und die mussten den Rost von den Schiffen abhauen. Da haben sie immer junge Leute angestellt, vor allem so junge Mädchen und junge Männer, viel Kraft hatten. Wir kommen dann einen Beil in der Hand und der großen Hammer und mussten immer gegenhauen, gegen die Schiffe, damit sie den Rost da abgeschlagen haben. Und das hat in Wannemünde den ganzen Tag gedonnert. Immer bumm, 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 bumm. Immer gegen mit dem großen Ball dagegen und schlug, das dröhnte alles. Ne? Das war doch so weit. Ne? Das hörte man bis Rostock.
Oh ja.
Die schlagen. Ne?
Und haben Sie da zu der Zeit auch noch gearbeitet? Oder Sie haben ja dann schon Kinder?
Nein, in der Zeit waren dann die kleinen Kinder, 2, erstmal die Tochter und nach ein Dreivierteljahr kam der Sohn und dann blieb ich zu Hause.
Ja, und sie sich um die Kinder gekümmert.
Aber ich meine, eine schwere Zeit nach dem Krieg. Man musste mit allem fertig werden. Hm. Und nichts war da.
Ja.
Und Geld auch nicht. Woher?
Hm.
Ja, und nach und nach kamen Geschäfte auf.
Hm.
Erstmal war ja ein Bäcker für Brot und Brötchen. Das war doch dringend, ne?
Hm.
Der war da, es kam. Und dann kamen andere Geschäfte mit und nach. Aber es ging alles so weiter, so schwer. Ja. Für alle, die da wohnten, war es schwer. Für alle Deutsche.
Ja, klar, ja.
Und für alle, die weg mussten, die mussten alle fliehen da.
Hm. Und da haben sie ja schon so viel durchgemacht. Erst den Krieg, dann die Gefangenschaft. Dann kamen sie zurück und ihre Eltern waren nicht mehr da, ihr Zuhause war nicht mehr da.
Nein, nein.
Und dann, wie alles nach und nach erbaut wurde, das haben sie alles miterlebt.
Ja, aber ich fand eine Freundin und wir hielten zusammen. Es kam so alles, wie ich komme, so kam es nachher. Es war schwer, für alle schwer. Und dann, aber ach, das Leben ging nachher auch weiter, aber das ist zu lang zu erzählen. Jedenfalls, wir lebten mit den zwei Kindern erstmal da in Dahlewinde.
Ja.
Und mein Mann hatte Arbeit auf der Wanderer. Und so hat man sich wieder emporgearbeitet.
Von ganz unten?
Von ganz unten, ja. Unten angefangen sind wir, also an nichts gedacht, dass überhaupt mal alles klappen könnte, ne? So von Tag zu Tag, immer
ein kleines Stück weiter.
Ging immer so ein kleines Stückchen, ja. Aber es war schwere Zeit, sehr schwer.
Ja. Wahnsinnig beeindruckend, wie Sie das durchgestanden haben damals.
Also, daran hat man gar nicht gedacht. Da kam immer was Neues dazu. Und man hat sich gefreut, dass da immer was Neues dazu kam.
Ja.
Und es weitergeht.
Ja, man hat sich bestimmt über jede Kleinigkeit und auch in dem Sinne gefreut.
Ja. Super.
Das glaube ich eben.
Es war immer was dazwischen gekommen. Immer was. Wie das Leben so ist.
Hm.
Da kommt dann immer was dazwischen, was nicht dahin passt. Aber es musste gehen.
Es musste weitergehen.
Ja. Und immer schwerer. Und dann kam die Wohnung dazu. Wenn die Kinder kamen, haben wir auch in die Wohnung von der Warenwerft bekommen.
Ah, okay.
Die Wohnung, die da hinten stand, wo ich 73 Jahre drin wohnte. Die war von der Wagenwerft erbaut.
73 Jahre haben sie.
73 Jahre habe ich da gewohnt, bis ich hierher kam.
Ja. Und wenn Sie 73 Jahre in Ihrer Wohnung gelebt haben, dann muss Ihnen der Umzug ins Heim auch bestimmt ganz schwer gefallen.
Also war ganz schwer. Sie sind aber so schnell.
Ja.
Es ging nicht anders, es musste so schnell gehen.
Und wie war das für Sie, als Sie hierher gezogen sind? Sie sind jetzt, glaube ich, auch schon fast 2 Jahre hier.
Und nee, ein Jahr.
Ein Jahr
und ein paar Monate. Und es hat nachher doch hier geklappt. Obwohl es hier auch schwer ist.
Ja.
Wir kriegen hier zu wenig an Arbeitskräfte. Die paar, die hier sind, die schaffen das nicht. Aber es geht.
Gibt es etwas, was Sie sich wünschen würden?
Was ich mir wünschen würde? Also erstmal Gesundheit für meine Kinder auch, ne?
Hm.
Die kommen ja und helfen mir alles, machen mir alles hier, was sie können.
Ja, das ist ein schöner Wunsch.
Ja, denn ich habe ja 2 Töchter und ein Sohn. Und die kommen und helfen mir.
Ja. Und gibt es auch etwas, was Sie sich für sich selbst wünschen würden?
Also erstmal für mich selbst. Erstmal, dass ich wieder wenigstens gehen kann.
Aber zum Glück gibt es auch so gute Hilfsmittel, wie Rola.
Ja, ja, das sind wirklich gute Hilfsmittel. Aber mir ist halt ja schon oft schwer, denn das geht ja auch kaputt. Hm. Und wir haben einen neuen, sollten wir kriegen, aber die haben uns abgelehnt.
Und warum haben sie das abgelehnt?
Ja, ich weiß nicht, nur abgelehnt.
Hm. Wie bei den Hörgeräten auch, ne?
Ich möchte auch gerne das einmal klappen, wenn du mit dem Hörgerät.
Ja. Das probieren wir auf jeden Fall nochmal.
Ja, anfangen, ne?
Ja.
Ich möchte auch gerne wirklich, wenn ich mich schon nicht sehen kann, alles. Aber hören möchte ich doch noch verstehen. Ich kann ja auch sprechen.
Ja, na klar. Ich kann das total gut verstehen.
Ja. Und wenn andere mich was fragen, dann die wissen das nicht, die kann ich nur abwinken, ne?
Ja. Das probieren wir auf jeden Fall nochmal.
Ja, ja, ja.
Ja, Frau Lau.
Ja, das wäre schön.
So. Das waren ganz schön herzergreifende Sachen, die Sie da erzählt haben. Ich musste zwischendurch ganz schön schlucken.
Ja, also, es ist im Leben nicht so einfach. Man muss schon mitmachen.
Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie das mit uns teilen und das auch ein bisschen erzählen für die Nachwelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch andere Menschen davon erfahren.
Ja. Ja, und es ist auch jetzt wieder so traurig, ne?
Was jetzt in der Welt passiert, meinen Sie?
Was in der Welt so los ist, ne?
Da stimme ich Ihnen zu.
Also die Welt kann nicht in Frieden leben. Die müssen immer wieder anfangen.
Ja. Aber irgendwie muss es immer weitergehen. Und das.
Ja, also es muss weitergehen. Das geht ja auch. Aber hier im Heim ist es auch schwer. Die Leute, die machen sich halt kaputt. Die können nicht mehr. Die sind fertig mit den Kräften.
Sie meinen jetzt die Pflegekräfte?
Die Pflegekräfte.
Ja.
Die Pfleger und die Schwestern, alle, die hier arbeiten müssen. Ne? Das ist auch sehr, sehr, sehr schwer. Und die sagen das ja auch. Ich kann das Wort nicht mehr.
Da wünschen wir uns natürlich alle bessere Bedingungen, damit wir alle gut leben können.
Ja, ja.
Ja.
Und die Alten können nicht alleine bleiben, das geht nicht. Wieso? Wenn es die Kinder nicht mehr können, dann wer soll das dann machen? Ne? Ja.
Ja, Frau Lau, ich danke Ihnen. Für Ihre Offenheit, für Ihre Zeit.
Ja, so war es aber, ne?
Ja.
So war es.
Und vielleicht nehmen wir ja irgendwann nochmal eine zweite Folge auf, wie es dann weiterging.
Ja, ja, ja.
Aber für heute machen wir erstmal den Sack zu.
Ja, ja. Bitte.
Dankeschön.
Das war's mit einer unglaublich berührenden Folge von Ohren für Senioren. Ich wurde auf jeden Fall von Frau Lau in den Bann gerissen und es hat mich sehr bewegt, von wie vielen Hoffnungen, Enttäuschen und Neuanfängen ihr Leben geprägt war. Ich wünsche mir für diese unglaublich starke und tapfere Frau einfach Frieden in ihrem letzten Lebensabschnitt und ich hoffe natürlich, dass wir ihr den ein Stück weit ermöglichen können. Bis dahin sage ich erstmal bis zur nächsten Lebensgeschichte bei Ohren für Senioren.